jeder, der aus einem Arbeitsunfall in so eine Situation wie ich gerät, dem ist wirklich geholfen, wenn er eine Weiterbeschäftigung sieht. Wie gesagt, das Know-how ist bei jedem Verunfallten hinterher auch wieder da.
Ganz sicher, der Podcast für Menschen mit Verantwortung.
Ganz sicher, so heißt der Podcast der BGE-TEM. Wir wollen, dass Menschen sicher sind, bei der Arbeit und auch auf dem Arbeitsweg. Wie das gelingt, was Unternehmen tun, damit ihre Leute gesund bleiben, Herausforderungen und Lösungen im Arbeitsschutz, darüber spreche ich mit meinen Gästen. Ich bin Katrin Degenhardt, Moderatorin und Gastgeberin, und jetzt geht's los. Manchmal reicht ja ein einziger Moment und plötzlich ist es ein Davor und ein Danach. Niemand weiß das besser als unser heutiger Gast, Martin Maliki. Im Jahr 2013 hatte er einen schweren Arbeitsunfall an einer Maschine, der eine Amputation seines rechten Unterarms zur Folge hatte. Mit Unterstützung seines Unternehmens und eines strukturierten Wiedereingliederungsprogramms in Kooperation mit der BGE-TEM konnte er 11 Monate später in seinen Betrieb Magnera Glattfelter Falkenhagen GmbH in Pritzwalk in Brandenburg zurückkehren. Mit Prothese und einer neuen Aufgabe als Sachbearbeiter. Zudem engagiert er sich seitdem aktiv als Schwerbehindertenvertreter. In unserem Magazin E-TEM haben wir Martin Maliki schon einmal porträtiert und die Geschichte seiner Wiedereingliederung erzählt. Ich freue mich, dass er sich nun erneut Zeit genommen hat, um mit uns zu sprechen. Dabei soll es heute gehen über seinen Weg zurück in einen neuen Alltag, darüber, warum Inklusion im Arbeitsalltag wichtig ist und was Unternehmen dafür tun können. Schön, dass Sie da sind, Herr Maliki.
Hallo.
Herr Maliki, Sie sind uns ja zugeschaltet, weil der Weg aus Brandenburg hier zu uns nach Köln ins Studio etwas weit ist. Aber wunderbar, wir sind ja so auch sehr gut miteinander verbunden. Vielleicht noch mal ganz kurz. Was ist damals eigentlich genau passiert?
Ja, also ich bin damals zwischen zwei rotierende Weißen eingezogen worden, die eine Fertigungstemperatur von 180 Grad haben. Glück und Unglück war, dass sie 180 Grad da waren. Dadurch hatte ich halt keine großartigen Blutungen, sondern es wurde gleich alles, sagen wir mal, von Neudeutsch zugeschweißt. Unglück war dabei, dass die Temperatur halt so hoch war und ich so lange dort gefangen war, dass halt Weichteile verbrannt sind bis in den Oberarm rein. Und deswegen die Amputationshöhe auch halt oberhalb des Ellbogengelenks ist. Mhm. Das war halt beim Anfang der Anlage, wo halt händisch ein paar Sachen gemacht wurden. Also bei Vollspeed wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, mit euch zu sprechen.
Ja, da sind wir aber froh, dass es dann so ausgegangen ist. Wenn Sie an die Zeit direkt nach dem Unfall zurückdenken, was waren dann für Sie so die ersten entscheidenden Schritte, also medizinisch, organisatorisch und auch menschlich?
Die ersten entscheidenden Schritte für mich eigentlich waren, nachdem ich aus dem künstlichen Koma war, dass ich von meinen Kollegen gehört habe, dass die psychologisch hier am Standort betreut wurden. Der Psychologe wurde halt engagiert durchs Unternehmen. Fand ich super, weil, wie gesagt, es war ja nicht nur für mich eine traumatische Geschichte, sondern auch für viele, viele meiner Kollegen, mit denen ich mittlerweile schon 10 Jahre in einer Schicht war. Also wir waren schon so eine kleine Familie gewesen, mehr oder weniger. Und dass ich dann da halt gekümmert wurde und dass der Geschäftsführer damals, da waren wir noch die Konzert GmbH, als erstes den Kollegen gesagt hat, dass das Unternehmen mich weiter beschäftigt, da kann kommen, was wollen, ne, um halt ein bisschen den Druck auch bei den Kollegen rauszunehmen. Was dann auch so bei mir ankam durch die Geschäftsführung, also die waren irgendwie komischerweise denselben Tag wie ich von der ITS, also aus dem Boma-Haus, auf einer Wahlstation waren Vertreter des Unternehmens bei mir und haben mir halt offeriert, dass ich, egal wie es ausgeht, wieder hier anfangen könne. Und das ist natürlich dann eine Sache, die... Weil du stehst bei so einem Unfall, stehst du definitiv erstmal, wenn du über Jahre gewohnt warst, zu arbeiten. Ich selber war damals in der Situation, dass ich alleinerziehender Vater einer 7-jährigen Tochter gewesen bin. Da stehst du erstmal vor dem Nichts. Und wenn du natürlich dann so eine Antwort kriegst oder erstmal so eine Nachricht bekommst, dass du, egal was kommt, du weiterarbeiten darfst, Entschuldigung, kommt das Wasser so ein bisschen, dass du halt weiterarbeiten darfst, es nimmt jetzt so viel Druck raus für die Genesung, das ist ein Wahnsinn. Also ich habe auch Leute kennenlernen müssen, wo die erste Nachricht vom Arbeitgeber nach dem Arbeitsunfall halt die schriftliche Kündigung war. Ja. Also sowas halt auch. Also und das zieht natürlich Beine weg, das ist unbeschreiblich. Und das war halt, wie gesagt, die erste Erfahrung, die ich halt mit, ich sag's mal, jetzt im Nachhinein Inklusion zu erfahren durfte. Ne? Also die Zusage, weiter beschäftigt zu werden.
Ja, toll von Ihrem Arbeitgeber. Was war denn so für Sie in den ersten Wochen und Monaten die größte Herausforderung? Und Sie haben ja schon gesagt, was Ihnen ganz besonders geholfen hat dabei. Aber welche Herausforderungen waren das und welche Herausforderungen gibt es auch heute noch, sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag?
Ja, die Herausforderung, ich sag's jetzt mal klar, weil das liegt ja auf der Hand, ne? Also diese Welt ist gemacht für Leute mit zwei Armen in meinem Fall, genauso wie die Welt auch gemacht ist für Leute mit zwei Beinen. Und sich da dann halt so durchzuwurschteln irgendwie und dann trotzdem glücklich zu sein mit seinem Leben. Weil, wie gesagt, ich hatte das Glück, 40 Jahre lang mit zwei Flügeln zu fliegen und seit 13 Jahren fliege ich halt nur noch im Kreis mit einem Flügel. Das ist halt die große Herausforderung, auch zu fragen oder zu lernen. Ich war früher auch sehr selbstständig. Ich habe viel alleine gemacht. Ich wurde viel gefragt zu helfen. Ich war es nicht gewohnt, selber zu fragen oder nach Hilfe zu fragen. Weil es gibt halt Sachen, die kannst du definitiv nicht alleine machen, weil versucht euch mal den linken Unterarm zu waschen mit der linken Hand als Beispiel. Also dann halt Sachen nachzufragen oder Türen zu öffnen, wenn du halt die Hand voll hast und so ein Krams. Also Schwäche zuzugeben war ganz, 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 ganz schwer für mich am Anfang. Und das ist definitiv, wenn du behindert bist, hast du irgendeine Schwäche. Ansonsten wärst du nicht behindert.
Gab es denn einen Moment, in dem Sie wussten, jetzt will ich aber zurück in den Beruf, oder war das eher ein Prozess? Und wie lief denn dann der Kontakt zum Betrieb nach dem Unfall?
Also der Kontakt zum Betrieb lief super. Wie gesagt, das ist dann auch vom damaligen Geschäftsführer so, sag mal, doktriniert worden. Die Kollegen konnten sich Firmenwagen nehmen, konnten mich besuchen fahren. Ich habe regelmäßig telefoniert mit Produktionsleiter, ich muss dazu sagen, der Produktionsleiter, den wir damals hatten. Ich hatte den Vorteil im Unternehmen, der Produktionsleiter, sein neugeborenes Kind war auch gleich nach Geburt arm amputiert worden. Von daher wussten wir beide, wovon wir reden. Also der Kontakt war immer zu jeder Zeit da. Ich konnte jedes Mal hier mit den Leuten reden, die hier für mich zuständig waren. Also Schichtleiter, Produktionsleiter, selbst der damalige Geschäftsführer hatte immer ein Ohr für mich. Die Kollegen, die mich besuchen wollten, haben praktisch ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen. Also ich war eigentlich immer up to date gewesen. Weil, wie gesagt, wir waren nach so einer langen Zeit und wir hatten damals 12-Stunden-Schichten, waren wir wie eine Familie. Ja, also hatte jeder auch den Ärger von anderen.
Und als Sie dann zurückkehrten, dann begannen Sie ja eine neue Rolle. Wie wurde denn da entschieden, welche Aufgabe passt und wie aktiv konnten Sie das auch mitgestalten?
Es wurden damals zwei Optionen gestellt. Es war einmal halt dieser Sachbearbeiter am Produktionsmanagement und dann war es noch eine Staplergeschichte, die im Raum stand, dass ein Stapler behindertengerecht umgebaut werden sollte und ich dann damals, also das war zu meiner Krankenhauszeit noch, dass ich das Außenlager leiten und führen sollte und dann auch halt als Logistiker. Das Außenlager ist auch hier am Startort, muss ich dazu sagen, nur ein paar Straßen weiter. Hat sich dann nachher erledigt gehabt, weil die Zeit gedrängt hatte. Die mussten da einen Kollegen hinsetzen. Von daher ist es hinfällig geworden. Und der Produktionsleiter damals sagte halt, er brauche mich hier am Standort er wollte halt mein Know-how ausnutzen, was ich hier in Sachen Anlagen und in Sachen Equipment und in Sachen Standort hatte. Von daher wollten die mich also prinzipiell nicht gehen lassen. Also ich habe ja auch verschiedene Sachen durchgelebt, sage ich mal, zum Anfang war ich auch mehr oder weniger technischer Hausmeister, bin dann auch durch Anlagen, hat da Überprüfungen gemacht von Lagern, von Motoren, von Antrieben, von Welten, von Walzen und den ganzen anderen Krams, der ja so mit in den Anlagen verbaut ist, wo sich dann nachher aber mit der Zeit rausstellte, dass ich da ein psychisches Problem mit habe, gerade bei der Anlage 2, an der der Unfall passiert ist. Indem ich nämlich in der Zeit auch richtig zwei Flashbacks hatte, die richtig mir die Beine weggezogen haben. Also das ist eigentlich, man kann es nicht beschreiben. Also man ist komplett in der Situation nochmal drin, oder? Mhm. Bei so einem Flashback, man hat den Geruch in der Nase, man hat die Schmerzen. Das fängt ja mir total ein. Und da wurde dann nachher entschieden, dass ich halt zu den zum normalen Housekeeping wechsle, um dann halt nur noch am Standort dann ein bisschen mein Know-how hier ausleben zu dürfen.
Mhm. Welche Dinge würden Sie denn Betrieben raten, die nach einem schweren Unfall eine möglichst reibungslose Wiedereingliederung ermöglichen möchten?
Was ich vielen Betrieben raten würde, erstmal auszusondieren, ob man nicht die Kollegen wirklich anderweitig gebrauchen kann. Dann würde ich sagen mal, jeder, der aus einem Arbeitsunfall in so eine Situation wie ich gerät, dem ist wirklich geholfen, wenn er eine Weiterbeschäftigung sieht. Und wie gesagt, das Know-how ist bei jedem Verunfallten hinterher auch wieder da.
Mhm.
Weil man verliert ja nicht seine Erfahrung, die man in den Jahren zuvor im Unternehmen gesammelt hat. Die Erfahrung ist ja noch da. Man kann sich vielleicht, sag mal so wie in meinem Fall, nicht mehr so ausüben. Aber es ist auch immer individuell, wie ist die Behinderung. Ne? Also es ist ja nur ein Unterschied, ob ich jetzt einen Arm amputiert bekomme oder ob ich, auf beiden Augen blind werde durch irgendeine, wir wollen es mal nicht weiter ausmalen.
Ja, da haben Sie natürlich recht.
Ja. Ich denke mal von daher, aber das Know-how ist ja trotzdem da.
Genau. Wie könnten denn Führungskräfte und auch Kollegen und Kolleginnen die Wiedereingliederung erleichtern? Also Sie haben ja da sehr positive Erfahrungen gemacht.
Also ich habe größtenteils positive Erfahrungen gemacht. Also man sollte den Kollegen, der jetzt halt eingeschränkt wiederkommt, nicht bemuttern, sage ich mal. Also gut, das ist auch wieder individuell, ne? Also es gibt halt die Typen, die dann halt aufstehen und wieder losgehen. Und es gibt halt die Typen, die dann halt noch ein bisschen mehr oder längere Trauerphase haben, als ich sie vielleicht hatte. Auf keinen Fall bemuttern. Wenn Leute, die wirklich arbeiten wollen und Leute, die noch mit beiden Beinen danach auch wieder fest im Leben stehen, die sagen dann auch schon irgendwann was. Und es ist ein Lernprozess bei uns Verunfallten, sage ich mal. Wie gesagt, es ist vielmehr am Anfang auch schwer, teilweise einfache Sachen abzugeben. Aber einfach kommen lassen. Also das sind man kann so eine Geschichte nicht pauschalisieren.
Ja, das stimmt natürlich.
Jeder Mensch ist anders, jeder nimmt es anders auf, jeder verarbeitet es anders. Bei den Kollegen ist es dasselbe. Manche haben Berührungsängste, manche rollen dann schon mit den Augen. Also ich hatte vielleicht den Vorteil, ich war schon vor ewigen Zeit, als ich noch mal in die Schule ging, war schon der Klassenkasper, der Klassenkasper, und das ist auch so eine Geschichte, die ist beibehalten. Und wenn du natürlich jetzt so einen schwarzen Humor bringst, wie soll ich Platz machen, nee, brauchst du nicht, ich bin nicht mehr so breit. Oder wie hast du denn das gemacht? Ja, mit links, ne? Also mal so solche Sprüche, manche können es ab, manche können es halt nicht ab.
Hm.
Oder ich bin so dick geworden, weil die Ernährung einseitig geworden ist. Ne? Also, einseitige Ernährung ist halt nicht gut. Das ist also immer so eine Sache, dass jeder anders.
Sie engagieren sich ja seit Ihrem Unfall auch in der Schwerbehindertenvertretung, kurz SBV. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen, warum ist die SBV so wichtig und was macht die eigentlich genau im Betrieb?
Also die SBV beschäftigt sich eigentlich ausschließlich mit Schwerbehinderten oder mit Behinderten im Betrieb, vermittelt vor allen Dingen gesetzliche Geschichten, Anträge, wo kann ich mich wo weiterbilden, Finanzierung herbekommen, Ausgleichsgeschichten und so weiter. Du hast das Hintergrundwissen, was muss ich wann wo beantragen, organisieren, wie läuft es mit der Landesversicherungsanstalt, wo kriege ich meinen Behinderungsgrad her? Wie habe ich oder was muss ich machen, wenn ich halt unter 50 bin, also nicht keinen Schwerbehindertenstatus habe, um halt den Kündigungsschutz zu bekommen, weil ich halt nicht so fit bin wie ein normaler Mensch. Dafür ist die SBV wichtig. Na gut, im Endeffekt entscheiden die Behinderten im Betrieb, ob es eine SBV gibt oder nicht. Aber ich würde jedem Betrieb raten, das vielleicht anzustoßen. Weil wie gesagt, eine SBV kann auch durch Seminare und Lehrgänge, die auch durch die Berufsgenossenschaften angeboten werden, halt ein tierisches Netzwerk aufbauen. Und wie gesagt, selbst mein Arbeitgeber hat mich schon gefragt, wo können wir was machen, um den und den oder die und die weiter zu beschäftigen? Wo können wir finanzielle Unterstützung herbekommen? Wie läuft das mit der Lohnfortzahlung und so weiter? Also da war selbst ich als Arbeitnehmervertreter für die Arbeitgeberseite so ein bisschen der Notnagel, in Anführungsstrichen.
Sie haben ja auch, abgesehen von der Schwerbehindertenvertretung, haben Sie sich auch eine Zeit lang als sogenannter Peer engagiert. Was genau macht man als Peer?
Also als Peer, also es ist mir zugute gekommen, deswegen war für mich die Entscheidung auch leicht, als ich gefragt wurde, ob ich selber auch in dieses Ehrenamt als Peer einsteigen möchte. Peer ist einfach ganz einfach. Man ist auf derselben Höhe, Augenhöhe. Das heißt auch dieses Wort Peer. Man ist auf Augenhöhe mit anderen Verunfallten. Man geht halt zu denen hin und erhält sich mit denen nicht als Arzt. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du in deinem Bett liegst da im Krankenhaus und dann stehen da 12 Leute samt Chefarzt vor deinem Bett und erzählen dir alle, gut, ich kriegen wir wieder hin, dann denkst du dir, ja, ihr habt leicht Schnacken, Leute, ihr habt noch Beteflügel. Wenn jetzt aber jemand vor dir steht, also so wie bei mir zum Beispiel war, es war eine Dame, die Bein und Arm amputiert war, also doppelt amputiert. Und die erzählt dir, wie das in Zukunft so lang wird, nimmt dir dann wahrscheinlich auch noch 1-2 Träume, die du hast. Aber du weißt halt, sie ist gnadenlos ehrlich. Hilft sie aber weiter, weil du siehst, die Frau hat ihren Unfall vor 20 Jahren gehabt und die rennt ja lacht durch die Gegend. So schlimm geht es ja eigentlich gar nicht. Also es geht halt immer weiter. Und dann kam halt irgendwo bei mir auch so diese Einstellung auf, von wegen, ja, 40 Jahre warst du normal, die nächsten 40 machst du halt nur mit links.
Wir haben ja immer die Tradition in unserem Podcast, dass meine Gäste einen Gegenstand oder irgendetwas anderes mitbringen, was mit unserer Thematik zu tun hat. Was haben Sie sich denn da überlegt?
Da habe ich eigentlich nur mich mitgebracht. der Gegenstand wäre jetzt der Arm, der ist im Moment aber kaputt, der ist gerade in der Reparatur. Von daher sage ich erstmal, wäre ich der Gegenstand, weil der Arm gehört mittlerweile zu mir, der Dynamic Arm wie mein richtiger. Ist halt nur leider, dass er kaputt ist.
Wird denn die Reparatur schnell gehen?
Ich denke nicht, weil ich bekomme jetzt einen komplett neuen. Also der hat auch seine Halbwertszeit um von 6 Jahren und ich werde jetzt komplett neu angepasst und bekomme einen komplett neuen Dynamic Arm. Mhm. Also wir sind jetzt in einer Anpassung.
Alles klar, ja, dann hoffe ich, dass es schnell geht und dass Sie dann
Leider konnte ich ihn nicht mitbringen. Also das wäre jetzt das Thema zur Richtung Inklusion gewesen.
Okay, das stellen wir uns jetzt einfach vor. Thema Inklusion nochmal. Inwiefern sind denn Kolleginnen und Kollegen mit Einschränkungen auch eine Bereicherung für Unternehmen? Also was können andere auch von Ihnen lernen?
Von mir lernen, persönlich würde ich sagen, mal das Leben auch mal trotz Einschränkungen ein bisschen lustiger zu sehen. Was können andere Kollegen von mir lernen? Andere Kollegen könnten sich, sag mal, es geht weiter. Ich meine, das ist auch eine Lebenseinstellung. Das habe ich meiner Tochter damals auch gesagt immer. Wenn du wirklich mal auf die Nase fällst, steh auf, putze die Knie ab, geh weiter. Also es ist nicht nur bei uns Behinderten so, das ist auch bei den Normalos, sage ich jetzt mal so. Es geht nicht immer alles glatt. Ja, schüttel dich, streib's ab und versuch das Beste draus zu machen und geh einfach deinen Weg weiter, den du gehen möchtest. Und wenn du halt an einer Gabung stehst, die auch mal ein bisschen intensiver ist, so wie ein schwerer Unfall, dann entscheide dich für den richtigen Weg. Und den richtigen Weg findest du erst, wenn du gegangen bist.
Das passt ja auch ganz gut zu Ihrem Motto, dass Sie uns in dem ETM-Artikel, den wir schon mal über Sie geschrieben haben, anvertraut haben. Ich darf es ganz kurz zitieren. Stehe zu deinen Schwächen, denn dadurch wirst du stark. Was wollen Sie noch mal genau damit ausdrücken?
Wenn du aber irgendwo Schwäche zeigst, also so habe ich es zumindest gemerkt, denken die oder dann handeln die Leute irgendwann auch anders mit dir und gehen halt mehr auf dich ein und wissen dann auch, wie sie mit dir umzugehen haben. Also ich sage mal, ich bin stark dadurch gewesen, dass ich gelernt habe zu fragen und um Hilfe zu bitten. Das ist die Sache, die einen praktisch dann psychisch stark macht. Weil am Anfang denkt man immer, keiner will mit einem zu tun haben. Keiner möchte noch irgendwas von dir wissen und dann kommt es im Endeffekt doch anders, wenn du dann halt einmal fragst, jetzt sind dann mit mal 3, 4, 5 Leute da, die dir helfen wollen und denkst so, wow, alles klar, also ich habe dann nicht mal einen Arm, ich habe dann halt 5 oder 6 Arme oder 5 oder 7 Arme. Ne? Also das ist damit gemeint, dass es sich im Endeffekt stark macht, um auch mal um Hilfe zu bitten. Auch gerade in der Arbeitswelt heutzutage.
Zurück zur Arbeitswelt. Welche grundlegenden Do's und Don'ts sollte denn Ihrer Meinung nach jedes Unternehmen unbedingt beachten, wenn es um Inklusion geht?
Auf alle Fälle sollte man als Unternehmen darüber nachdenken, das Know-how der Kollegen auszunutzen, welches jetzt anders zur Verfügung steht, als es vorher war nach so einem Unfall. No-Gos sind für mich und ich denke mal auch für viele pauschal abgerechnet zu werden. Weil wie gesagt, jeder von uns ist irgendwo individuell vom Typ her, von der Verunfallung her, wie man damit umgeht. Das sind eigentlich so die Geschichten, die Arbeitgebern an die Hand geben möchte. Und wie gesagt, das Know-how stirbt nicht damit, dass man irgendeinen Körperteil abgenommen kriegt. Mhm. Ich sage Ihnen, ist der Kopf, aber dann hat man auch kein Arbeitsproblem mehr.
Wir haben ja jetzt schon einiges darüber geredet, was Unternehmen oder Betriebe für Inklusion tun können. Aber Inklusion ist ja nie eine Einbahnstraße. Was raten Sie denn den Menschen mit Einschränkungen?
Also wie gesagt, wie Sie schon sagen, das ist keine Einbahnstraße. Also ich kann jetzt als Behinderter nicht verlangen, dass der Unternehmer mir jetzt die goldenen Tauben entgegenfliegen sieht. Also man muss sich schon ein bisschen zusammenreißen. Man ist oftmals dann auch, dass man in Rubriken oder in Geschichten arbeitet, die man vorher nicht drüber nachgedacht hat oder wo man früher keine Berührung mit hatte. Man sollte bereit sein, sich weiterzubilden, sich umzuschulen, auch wenn es dann, sag mal, ab einem bestimmten Alter ja recht schwer fällt, noch irgendwelche Sachen in den Prägen zu kriegen. Man muss vor allen Dingen mit dem Arbeitgeber reden, weil er kann nicht wissen, was brauche ich als Eingeschränkter. Ne? Also, wie gesagt, ich sag mal, ein ganz billiges Beispiel bei mir im Unternehmen war, ich hatte Probleme mit der linken Hand, mit dem Daumen, mit dem Sattelgelenk, bis dann irgendjemand zu mir sagte, weil wir sind ein Hygienebetrieb, dadurch hängt bei uns an allen Ecken und Enden hängen Desinfektionsspender, aber halt auch diese auch im Krankenhaus hängen, mit einem Hebel zum Runterziehen. Dadurch, dass ich halt dieses Sattelgelenk immer so verdrehe beim Desinfizieren, hatte ich dann natürlich da Probleme, bis dann irgendjemand mal sagte, wollen wir nicht einfach ein paar elektrische, wo du mal lang gehst, installieren, wo du die Hand runterhältst und dann spritzt das Zeug selbst raus. Das sind alles nur Sachen. Also man lernt mit der Zeit. Man kann, wenn man inkludiert wird, nicht gleich vom ersten Tag an verlangen, dass alles optimal läuft. Und man müsste dann auch oder man muss dann auch mit dem Arbeitgeber kommunizieren, was brauche ich und was ist der absolute Mumpitz. Also ich habe hier auch Sachen bekommen, wo ich sage, nee, warum? Ne? Also das sind dann halt so eine Armstulpen, die ich bekommen habe, falls ich wirklich auch mit Abfall zu tun habe, falls ich da mal irgendwo was handeln will. Dann wurde dann sagst, ja, ist schön, so einen Stumpen zu haben, aber wie ziehe ich mir den an? Ne? Also es ist aber nicht böse gemeint. Ne? Also man versucht zu helfen, tritt aber irgendwo ins Fettnäpfchen. Das kennt eigentlich jeder von uns, auch von den normalen Leuten. Und dann, wenn mal so ein Fettnäpfchen auftritt, sollte man dann nicht gleich auf die Goldwaage legen. Man sollte dann mal schon mal ganz in Ruhe miteinander reden.
Reden, das ist ein gutes Stichwort. Und zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich noch gerne von Ihnen wissen, wenn Sie sich jetzt wünschen könnten, dass nach dieser Folge eine Sache bei unseren Zuhörenden hängen bleibt, welche wäre das?
Dass Leute mit Behinderungen nicht Menschen zweiter Wahl sind. Unsere Fokussierung liegt woanders, aber wir sind definitiv keine zweite Wahl. Und jeder sollte eine zweite Chance bekommen, auch durch irgendeinen Fehltritt sein Leben aus den Angeln geworfen hat.
Also die Türen offen halten sozusagen. Und es gibt ja auch vielfältige Unterstützungsangebote für Inklusion am Arbeitsplatz, die also bei der barrierefreien Gestaltung, bei der Einarbeitung, bei der Beschäftigung und bei der Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderung helfen. Dazu werden wir auch ganz viel in unsere Shownotes packen und die sind natürlich auch zu finden unter etem.bgetem.de. Ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Martin Maliki, dass Sie bei uns zu Gast waren. Herzlichen Dank. Und wir freuen uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns auf dem Podcast-Kanal Ihrer Wahl abonnieren und uns eine Bewertung oder einen Kommentar und gerne auch Fragen, an Herrn Maliki dalassen. Das würde uns sehr freuen. Festzuhalten bleibt, erstens, reden hilft, zuhören auch, denn jede Beeinträchtigung ist anders. Zweitens, Barrierefreiheit im Betrieb kommt allen zugute. Und drittens, Inklusion im Unternehmen ist für alle ein Gewinn und es gibt vielfältige Unterstützung für beide Seiten. Ganz sicher.
Ganz sicher. Der Podcast für Menschen mit Verantwortung.